Der Knopf läuft.
Franziska, den grünen Knopf.
Was ist denn das schon wieder?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbar, dem bärtigsten Bibelcast im Web. Moin Simon.
Moin Lukas. Ach, das kann man jetzt wirklich sagen, ne? In Hamburg sagt man jetzt moin.
Ja, in Hamburg sagt man, wieso jetzt? Sagt man jederzeit. Egal, wann du das gerade hörst, das ist jetzt die Zeit, in der man moin sagt.
Genau, die Tageszeit ist vollkommen egal. Wie ich auch, ich habe jetzt mal in die Folge 1 nochmal reingehört, Lukas.
Ja.
Und da trinkst du einen Kaffee am Abend. Ja, also man kann immer Kaffee trinken. Ich trinke jetzt einen Kaffee. Also wir wissen auch nicht, wie spät es ist. Ich habe mal gehört, man soll den Hörern noch gar nicht sagen, welche Tages- oder Wochenzeit man hat.
Oh ja, ist ein großes Geheimnis.
Ja, ist voll wichtig für die Immersion. Dann fühlt man sich direkt da angesprochen. Habe ich echt mal irgendwo gehört.
Abgefahren. Podcast können zu jeder Zeit gehört werden. Kaffee kann immer getrunken werden. Moin kann man immer sagen. Ich glaube, wir haben die Weltformel entdeckt.
Ich glaube auch. Wo wir da gerade bei der Weltformel sind. Wir sind ja hier in dem bärtigsten Bibelcast im Web. Und deswegen lesen wir ja auch
heißt
Bibel.
Heißt es eigentlich Biblecast oder Bibelcast?
Ich würde sagen, das machen wir mit Nutella, dem Artikel. Wir überlassen es dem Volk, das zu entscheiden.
Was schön. Ich finde ja, genau. Man kann Kaffee trinken, wann man will. Man kann das nennen, wie man will.
Ja.
Man kann auch sagen, offenbart heißt offenbart, weil wie man will.
Richtig. Das ist so total.
Wir könnten heute auch eine neue Theorie irgendwie in den Äther herausposten.
Wir sind schon ziemlich postmodern, Lukas.
Ja, Simon, warum heißt offenbart offenbart?
Ja, die Frage stelle ich mir jeden Tag, wenn ich meinen Bart wasche.
Aha.
Ja.
Und du kommst immer auf eine andere Antwort, ja?
Ich komme immer auf eine andere Antwort. So, mein Bart, wenn ich ihn dann öffne, dann erzählt er mir tolle Dinge. Ja, er ist mittlerweile so lang, er kann sprechen. Aber ich wasche ihn jeden Tag.
Okay, ja. Also ist dein Bart wirklich offen zu dir?
Er ist eher offenherzig quasi.
Gut, das freut mich sehr. Er ist auch ein bisschen länger geworden, muss ich sagen. Will nicht sagen, dass er groß an Kontur verloren hat, aber kann man mal wieder.
Ja, also heute habe ich den gar nicht so doll gekämmt und dadurch wirkt er jetzt ein bisschen buschiger. Ich experimentiere da gerade so ein bisschen mit Volumen.
Habe ich dir eigentlich erzählt, dass der Typ vom Dönerladen hier gegenüber mich letztens auf meinen Bart angesprochen hat?
Oh, erzähl, was hat er gesagt?
Er sagte, hey, cooler Bart.
Mensch. Ja, dafür lässt er ihn wachsen.
Ja. So sieht's aus. Er hatte auch Bart, aber er sagt, oh, ist so dünn bei mir, er kommt gar nicht so richtig dahin.
Echt nicht? Der Dönerladen, bei dem wir immer Döner einkaufen?
Ja, okay, Döner in Eimsbüttel.
Aber der ist doch einer von den Leuten, die immer so heftigen Bartwuchs haben.
Nee, das ist der andere.
Ach so.
Es gibt da ein paar Typen. Ja. Genau. Naja, er sagte, sein Bartwuchs ist einfach zu dünn und naja.
Ich kenne den Schmerz. Habe ich schon mal erzählt, dass ich an meiner rechten Wange so ein Loch habe? Das habe ich immer noch.
Ja.
Das, glaube ich, wird auch für immer bleiben. Rebecca hat mal gesagt, das liegt an meiner Kindheit. Ich habe wahrscheinlich als junger Mann, also mit 12, einfach zu viel getrunken. Kann es sein? Wenn hier ein Arzt zuhört, bitte mal was dazu sagen.
Warte mal, du hast mit 12 zu viel getrunken?
Also ich habe mit 12, also ich komme ja aus Brandenburg, ja. Und da hat
man
ja nichts zu
damit
tun.
Das können wir eigentlich auch sagen, ist schon alles geklärt.
Und mein erstes Bier war Berliner Kindl aus den 0,25er Flaschen. Ne? Und das waren gleich 6. Es war eine schreckliche Nacht für mich. Aber es, ja, vielleicht liegt es daran.
Also man merkt, you've come a long way. Dein Bart offenbart die Sünden deiner Jugend. Ist das nicht schön? Mensch, das ist ein super, super Schritt, um damit in die Bibel zu gehen.
Absolut. Wir gehen in die Bibel und wenden uns dem Herrn zu. Und heute darf ich lesen.
Ja, das ist doch toll. Applaus, Applaus.
Hurra.
Für deine Worte. Ja,
aber Jesus entwich mit seinen Jüngern an das Meer. Und eine große Menge aus Galiläa folgte ihm, auch aus Judäa und Jerusalem, aus Idumäa und von jenseits des Jordans und aus der Umgebung von Tyrus und Sidon kam eine große Menge zu ihm, da sie von seinen Taten hörten. Und er sagte zu seinen Jüngern, sie sollten ihm ein Boot bereithalten, damit das Volk ihn nicht bedränge. Denn er heilte viele, sodass sie über ihn herfielen, damit ihn anrührten alle, die geplagt waren. Und wenn ihn die unreinen Geister sahen, fielen sie vor ihm nieder und schrien, du bist Gottes Sohn! Und er bedrohte sie hart, dass sie ihn nicht offenbar machten.
Aber Jesus.
Die wollen ihn offenbaren, die bösen Geister.
Ja, aber vorher wollen ihm die Pharisäer ins Leder. und die Anhänger des Herodes. Das war ja Thema letzte Woche. Mhm. Und deswegen startet der Text gleich mit Aber. Aber Jesus entwich. Ja.
Ja.
Das hieß zuletzt hier, die Pharisäer gingen hinaus und hielten alsbald Rat über ihn mit den Anhängern des Herodes, dass sie ihn umbrächten. Aber Jesus entwich mit seinen Jüngern an das Meer.
Ja, entweichen meint nicht, dass er weggerannt ist, ne?
Wieso?
Was meint
also,
es denn?
Ich würde sagen, also entweichen heißt ja quasi aus dem Weg gehen, so wie Gase entweichen, wenn nicht mehr genug Platz ist.
Das ist doch schon wieder komplett so weit. Da, diesmal habe ich es nicht gesagt. Ihr habt es gehört, ihr habt es alle gehört. Ich habe Jesus nicht als Pups bezeichnet.
Das habe ich auch nicht getan.
Das war aber Jesus entwicht wie ein Gas aus dem Tempel. Wie ein Gas aus dem Tempel.
Aus der Synagoge, mein Freund.
Stimmt, der Tempel steht nicht. Oh Gott, das ist ja schon wieder so ein richtiger Fauxpas für einen Theologiestudenten. Ja. Also aus der
aber
Synagoge.
Es wird alles gut, Simon. Es wird alles gut.
Ja. Also er wich aus der Synagoge. Genau, also ist einfach gegangen quasi. So wie pfeifen ab, Jungs. Die rasten
genau,
jetzt hier komplett aus.
Bevor sie irgendwas machen konnten, beziehungsweise sie waren wahrscheinlich schon längst aus der Synagoge, weil die haben sich ja schon mit Herodes getroffen und so. Hatten wahrscheinlich schon ein bisschen Zeit. Sie sind jetzt nicht geflüchtet. Aber sie sind aus dem Weg gegangen, würde ich sagen.
Ja.
Damit nichts Schlimmes passiert. Interessant aber, wohin sie gehen, ja? Also, wenn ich potenziell verfolgt werde vom Landesfürsten, wo gehe ich hin?
Ans Wasser.
Wo es irgendwie nicht so richtig weitergeht.
Ja.
Naja, gut. Waren wir mal das letzte Mal am Meer bei Levi, ne? Bei der Berufung von Levi?
Bestimmt.
Jesus ist ein großer Pendler, ne? Er pendelt immer von Kapernaum zur Synagoge, zum Meer, zur Synagoge, über die Kornfelder, zack, 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 zack. Ja. Schon ganz schön ordentlich rumgekommen.
Ordentlich rumgekommen in Galiläa.
Ja, gut, also ordentlich rumgekommen in Posemuckel.
Richtig. Genau, und jetzt kommt eine große Menschenmenge und jetzt beschreiben die mal hier auch so schön akkurat, ja, wie man das auch immer aus diesen ganzen Geburtsregistern kennt, total spannend, ja, einfach mal alles aufzuzählen. Ja, also jetzt werden auch alle aufgezählt, ja, und zwar, es kommen einfach alle aus dem kompletten Umland. Also, kann ich, das ist die Aussage so richtig, ne? Also einfach alle.
Ich finde erstmal interessant, ne? Er entweicht, er geht aus dem Weg, um nicht von den Herodes-Anhängern gecasht zu werden. Seine Zeit ist noch nicht gekommen, offensichtlich. Ne? Jesus könnte sich auch jetzt schon stellen, dann wäre die ganze neutestamentliche Geschichte ziemlich kurz gewesen. So.
Kann man sich auch besser merken, ne? Das wäre eigentlich entspannter für uns alle. Jetzt.
3 Kapitel, Schluss.
Bumm.
Ja, nun hat Markus aber doch nochmal 13 weitere Kapitel. Und das entscheidet sich zum Beispiel hier, weil Jesus geistesgegenwärtig im besten Sinne ans Meer entschwindet. Aber es ist ja nicht so, dass sie jetzt halt so wirklich safe sind, so, weil, also ich meine, wenn schon eine ganze große Menge aus Galiläa hinterherkommen kann, dann sind sie nicht wirklich verborgen, ja, dann weiß doch eigentlich jeder, wo sie sind. Und dann kommen die halt auch noch aus, wie du sagst, aus allen anderen Gegenden. Das ist ja nicht nur das direkte Umland, sondern das ist eigentlich ganz Israel. Ja, Galiläa, der kleine Ort außenrum, so die Region, Judäa ist dann so der Südteil, also beziehungsweise das ist eigentlich konzentrische Kreise sind das, ne? Also Judäa ist quasi die größere Region, die da liegt. Dann kommt Jerusalem als Hauptstadt, dann kommt Idumea, das liegt ganz im Süden. Jenseits des Jordans ist dann, also ne, sie befinden sich gerade sozusagen westseitig des Jordans. Jenseits des Jordans ist dann das ganze Ostgebiet. Die Umgebung von Tyros und Süden, das ist Sidon, das ist ganz im Norden, das sind eigentlich freie Städte. Und damit ist quasi gesagt, sie kommt von überall her, ja. Und es sind dann sowohl Leute, die aus jüdischen Gebieten kommen, als auch Leute, die aus heidnischen Gebieten, aus römischen Städten, also aus Tyros und Sidon kommen. So.
Ja, und da sieht man auch, der Hype ist jetzt wirklich ausgewachsen. Also die drehen auch wirklich komplett so am Rad. Das ist so schön beschrieben, wie sie dann sagen, wie sie über ihn herfallen. Quasi,
ja.
Man muss sich vorstellen, eine rennende Menge, ja, die stürzt und stolpernd irgendwie über sich selber fallend, so wie aus dem Film World War Z, ja. Die rennen und stolpern und bilden Haufen von Menschen, um ihn anzufassen. Und Jesus sagt so, mach mal ein Boot, klar. Denn sie wollen ihn alle anfassen, ja. Da will schon gar keiner mehr reden, ja. Und da siehst du auch diese ganze Verzweiflung. Mein Gott, das ist so, muss ja so irre sein. Also das sind ja nicht alle krank, wahrscheinlich hat die Hälfte Kopfschmerzen bloß, aber es ist irgendwie, es ist der Hammer. Also die drehen total durch. Das würde ich jetzt mal so sagen.
Ja, ich würde nochmal kurz zu den Orten zurückkommen, weil das sind auffälligerweise halt 7 Regionen, 7 Orte, die genannt werden. Ne? Und 7 ist ja immer so eine schöne biblische Zahl, die für die Perfektion steht. In dem Fall drückt es halt, finde ich, schon aus, dass damit gemeint ist, so alle kamen. Es kamen sicherlich nicht tatsächlich alle. Nicht jeder Mensch aus jedem kleinen Häuschen ist da hingestrampelt, aber es drückt schon halt aus. Hier wird für fast alle Leute sichtbar, ob sie nun kommen oder nicht, dass es mit Jesus was Besonderes auf sich hat. Ne? Mal ab, ganz, da kommen wir ja gleich noch drauf, wie sie da mit Jesus dann umgehen. Ne? Aber die Pharisäer und die Herodes-Leute sitzen jetzt gerade da zusammen und überlegen halt, wie sie ihn umbringen können. Und währenddessen ist quasi das ganze Land auf Jesus fokussiert. So, riesen Publicity. Alle sind bei ihm. So, und diese kleine Gruppe da überlegt, wie sie ihn loswerden können. Gerade aus dem Grund, weil er alle anzieht. Und was ist der Grund, warum sie alle so abgehen, warum sie alle zu ihm kommen wollen?
Ich glaube, weil hier langsam auch so ein bisschen, auffällt, eventuell, man weiß ja immer nicht so genau, was in den Köpfen der Leute vorgeht, dass das doch der Messias sein könnte. Ja, und weil sie halt von seinen Taten gehört haben. Also, da haben wir ja jetzt gerade erst diese Tat gehört von dem Typen, ne, der so ein bisschen wie Armer Barty ist, der mit seinem knöcherigen Arm, da wo nichts mehr geht und so, und der jetzt wieder voll klar geht so. Und er hat ja sonst auch einfach ziemlich viele Dinge vorher getan. Und was ich eigentlich ganz cool finde, ist auch, dass natürlich die Menschen erzählen ja eher negative Dinge, wenn sie es können. Ne? Das ist ja so ein ganz menschlich typisches Teil. Und die werden wahrscheinlich auch erzählt haben, dass der ja schon hier so mit Zöllnern rumhängt und so voll die Freaks abhängt mit denen. Aber es scheint ganz viele Menschen überhaupt nicht zu stören. Denn es überwiegt so massiv, dass der so ein geiler Kunde ist. Und
es kann ja auch gerade sein, dass die ganzen Leute, die eigentlich ausgeschlossen sind und fertig sind, jetzt ganz besonders unterwegs sind. Ja, weil wenn der schon mit den Sündern und Zöllnern rumhängt, dann kann es dann wohl nicht so schwer sein, an den ranzukommen.
Genau, deswegen wollen sie jetzt quasi auch wie die große Zombie-Meute überrennen. Warum komme ich eigentlich immer auf Zombies, wenn ich vom gemeinen Volk rede? Es ist ganz furchtbar. Es tut mir leid. Aber ich stelle mir das, Repent. Ich stell mir das gut so vor, wie so eine Welle. Naja, und dann kommen die zu ihm, ja. Und ich denke mal, diese Messias-Sache, ich meine, hat noch keiner ausgesprochen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das schon so langsam kursiert. Und wir haben.
Bist du sicher, dass es wirklich schon so Messias-mäßig ist?
Naja, es wird ja, also wenn ich das so erkenne, wird es ja so ganz lange auch in der Bibel nirgendwo richtig ausgesprochen, also von dem Volk, so, boah, ja, das ist jetzt der Messias, sondern die Leute. Ja. Haben ja immer noch diese Erwartungshaltung, dass der Messias doch bitte bald kommt. Ja. Man muss sich ja auch, da haben wir ja quasi, glaube ich, in der ersten Folge und der zweiten auch mal so angedeutet, das Volk Israel hat ja einfach gelitten, richtig übel, und zwar jahrhundertelang, wirklich geschunden, und jetzt ist da dieser Herodes, und der ist zwar nicht schlecht, aber irgendwie wissen auch alle, der ist es halt nicht. Und der Herodes hat sogar auch mal, quasi indem er jetzt, Johannes ist ja schon, sein Kopf liegt ja schon auf dem Silbertablett, und
das haben wir noch nicht gelesen, aber es kommt noch,
ja. Das haben wir ja noch nicht gelesen, aber da haben wir auch mal drüber gesprochen, und da ist ja der Punkt, dass der Herodes ja auch schon mit seinem Verhalten zeigt, dass dieser Messias irgendwo in der Gegend ist, ja, und dass er jetzt Angst hat. Und dass das Volk quasi sich sowas schon denken kann, das traue ich dem schon zu. Ja, das ja, ist ja
ich,
quasi.
Ich würd aber tatsächlich nochmal bei dem Text soweit bleiben, weil ich finde, das ist noch nicht so klar. Ich finde es nämlich schon sehr aufschlussreich, dass es da im Vers 8 heißt, sie kamen, ne, so eine lange Aufzählung, eine Latte von allen möglichen Leuten, und dann halt so ein kleiner Grund, warum sie kamen, weil sie von seinen Taten hörten. Und das finde ich ziemlich zentral, weil es geht nicht darum, dass sie Jesu Predigt gehört hätten oder so irgendwie, sondern sie haben gehört, was er getan hat. Das finde ich generell auch gültig, ja. Also wir, so Kirche, Christen und so, beschäftigen uns ganz viel mit Worten, mit Inhalten, ne? Und dann wird immer, ist immer die Frage, inwiefern spielen denn auch Taten eine Rolle? Und ich glaube, gerade Leute, die jetzt nicht selber irgendwie sich als gläubig bezeichnen würden, die sehen viel mehr, was wir tun oder nicht tun, ja, was wir tun oder lassen. Und da hast du auch die ganze Diskussion über Kirchensteuerverwendung, über Diakonie oder nicht, also ob irgendwo Menschen geholfen wird oder nicht, ob Leute sich nur in ihren Gemeinschaften versammeln, weil es da irgendwie schön ist oder sowas. Und bei Jesus ist es auch so, dass die Leute erst mal gucken, was tut er. Ja, da diskutiert keiner darüber und sagt, boah, der hat so eine krasse Predigt gehalten, lass mal wieder in die Synagoge gehen, wenn er kommt oder so. Die treffen ihn ja auch nicht in der Synagoge, die treffen ihn halt irgendwie am dämlichsten Ort, am Meer. So, oder am See, besser gesagt. So, also, es sind die Taten, die hier irgendwie im Vordergrund stehen. Ist die Frage, ob das ausreicht, so. Aber ne, wir sind so ein bisschen, finde ich, immer in dieser Debatte auch drin. Worum geht's eigentlich? Geht's um das, was getan wird? Ja, es gibt auch Leute, die sagen, Jesus ist einfach nur ein toller Typ, weil er tolle Sachen tut. Oder geht's um das, was gesagt wird? Geht's um beides? Für die Leute jetzt gerade, soweit ich den Text jetzt gerade sehe, diesen kleinen Ausschnitt, den wir haben aus dem Markus-Evangelium, in diesen Versen 7 bis 12, da sehen die Leute vor allem die Taten.
Du hast recht, du hast mich überzeugt.
Geil. Ach, dieses Gefühl. Kennt ihr das Gefühl, wenn man Simon Mallo überzeugt? Kenn ich viele, kenn ich viele.
Du machst es aber auch, weißt du, du bist halt so einer von diesen Leuten, ne? Die hauen sich die Schokolade im Stück rein und dann kauen sie runter und schlucken und weg. Du musst es halt mal zergehen lassen in diesem Moment, aber du hast ihn jetzt gerade gefressen.
So. Super. Gut.
Total geil, du hast recht,
ja. Ja, dann lass uns mal das Volk genauer ansehen oder das, was dann passiert. Du hast gerade schon gesagt, er sagte zu seinen Jüngern, sie sollten ihm ein Boot bereithalten.
Genau, damit das Volk ihn nicht bedränge. Finde ich irgendwie total krass. Dahinter steht ja auch so, also weiß jetzt nicht, ob das so ist, ja. Weil manchmal lässt sich Jesus ja schon bedrängen. Man weiß ja immer nicht, was er darüber denkt. Aber offensichtlich hat er jetzt mal die Option, sich nicht bedrängen zu lassen. Man könnte ja daraus auch mal sehen, hat er so seinen privaten Raum. Also ich weiß nicht, ob ihr das so kennt. Wenn man, ich habe mal vor ein paar Jahren so ein Moderationstraining gemacht und da ging es so ein bisschen darum, wie geht man mit Leuten um, die man interviewt auf der Bühne, und da geht's halt darum, was ist der private Raum eines Menschen, ne? Unter unterschiedlichen Umständen ist der unterschiedlich groß, in der U-Bahn ist er kleiner und in einem Dialog ist er größer, ja, Kanadier zum Beispiel, sagte mir mal ein Freund, die Kanadier haben so eine Armlänge privaten Raum, Abstand, ja, das ist irre, jetzt würde es jemand aus der Ferne zugucken. Na, wobei, eigentlich geht's klar. Naja, und der Jesus offensichtlich möchte irgendwie auch seinen privaten Raum haben. Bestimmt hat das viel mehr damit zu tun, dass er eben jetzt mal nicht totgetrampelt wird oder die Leute ihnen den Arm abreißen, weil sie eine Reliquie brauchen, sondern... ja. Weiß er denn nicht?
Okay, und, gut. All unsere katholischen Freunde nehmen dir das bestimmt nicht übel.
Richtig. Und deswegen erstmal rauf aufs Boot, ne? Irgendwie auch zum Selbstschutz und so. Das finde ich irgendwie ziemlich cool. Da sieht man auch so ein bisschen was ganz Normales, ja. Irgendwann hat mir mal ein Prediger erzählt, na, ist ganz klar, der will raus aufs Wasser, weil die Akustik da besser sei. Stimmt auch, aber das steht hier nicht.
Genau. Also es ist ja jetzt auch nicht hier eine Predigt oder so, sondern hier geht's tatsächlich nur um seine Taten.
Genau.
Ja, die Leute wollen gar nicht, die interessiert scheinbar auch gar nicht, was er sagen will. Man könnte sich die Szene, wenn man die jetzt drehen würde, so vorstellen, hinter ihm so das Wasser, der See, der aussieht wie ein Meer, so groß ist der, davor Jesus mit seinen Jüngern, die Jünger alle so zusammengekauert aneinander und Jesus so einzeln in der Mitte und von außen überall die Horden, die anstürmen, wenn man sieht aus der Entfernung schon so ein Staubwind so und und Jesus so, Jungs, schieb mal das Boot ins Wasser.
Ja.
Oh Mann.
Ja, großartig. Das ist so schön, weil irgendwie diese, ich weiß gar nicht, ob das im Griechischen einfach auch so geil übersetzt oder geschrieben ist, aber im Deutschen wirkt es so nüchtern, wenn er das halt, wenn es da steht, damit das Volk ihn nicht bedränge. Ja, aber so würde ich es auch sagen.
Genau, aber warum bedrängt ihn das Volk? Denn er heilte viele, sodass sie über ihn herfielen, damit ihn anrührten alle, die geplagt waren.
Genau.
Ich finde es interessant, dass hier das so übersetzt ist mit, so dass sie über ihn herfielen. Ja, also, dass er viele Leute heilt, führt dazu, dass sie über ihn herfallen. Irgendwie, das verstärkt das Ganze noch, ne?
Ja, also genau, es beschreibt halt auch wirklich diese Zügellosigkeit irgendwie vom Volk. Es ist halt, also ich glaube, ich bleib bei dem Armerpreisen. Ich glaube, das ist das Naheliegendste.
Du weißt so, woran mich das erinnert? Gestern gab es in Greifswald so eine, wieder diese Aktion mit den Tüten, ja? Also alle, die mal irgendwie studiert haben, wissen, was die Tüten sind. Zumindest in den letzten Jahren. Da gibt es immer so irgendwie von so Promotions, ne? Gibt es dann irgendwie so eine Tüte mit allen möglichen Gebrauchsartikeln des täglichen Lebens, die man halt kostenfrei als Werbung bekommt, weil die ja die ganzen Studenten cashen wollen, ne? So, und wenn es die Tüten gibt, dann steht immer irgendwie vor der Mensa so ein Haufen Kisten und ein paar Leute, die wild aufreißen und den Leuten diese Tüten rausgeben. Und mein Bruder wusste schon einen Tag vorher und hat mir so gesagt, wie die Tricks so sind, ja, um an möglichst viele Tüten ranzukommen. Was? Du musst immer gleichzeitig zwei greifen und noch ein zweites Mal hingehen. Und am besten gehst du mit zwei Kumpels und dann kann man noch zur anderen Mensa fahren, da gibt's nämlich auch noch Tüten. Ich dachte, was? Alter, ey. Die haben letztes Mal damit irgendwie dafür gesorgt, dass sie, also, weißt du, diese Kloerfrischer, ne? Diese Dinger, die du ins Klo hängst,
ja.
Die halten ja irgendwie mal zwei Wochen, die hatten so viel Tüten, wo das Ding drin war, dass die ein halbes Jahr lang keine neuen Dinger nachkaufen mussten. Ja, und ungefähr so rennen die Leute jetzt auf Jesus zu, ja?
Oh Gott.
So, zweimal zugreifen, ja, nochmal wiederkommen, ihm überall
nochmal heilen lassen.
Genau, ja.
Ja. Das klingt ja wie so eine UN-Hilfslieferung, Greifswald.
Ja. Ja. Gut, gibt's an der Uni Hamburg auch.
Ey Gott. Es ist ja sehr erschütternd. Ja. Also bei sowas bin ich ja mal froh, dass ich auf einer privaten Hochschule bin, ja? Mein Gott! Das ist ja bringt mich jetzt ein bisschen aus der Fassung. Ich stelle mir nicht so vor.
Ja.
Es ist ja furchtbar. Ja,
also
Studenten
schlimm.
Müssen mehr Geld kriegen, glaube ich. Das geht so nicht.
Ich glaube, darum geht's gar nicht. Also, weißt du, den Kram da drin, der ist nicht wirklich teuer, aber er ist halt kostenlos. Genau, und Jesus ist jetzt halt da und es ist halt kostenlos.
So. Richtig.
Ja.
Einmal Jesus formeln. Einmal bessere Dioptrien, so.
Ja, weiß man nicht. Also es steht immerhin da, damit ihn anrührten alle, die geplagt waren. Ja, also die sind irgendwie geplagt.
Ja.
In einer Übersetzung habe ich letztens auch gesehen in so einem Kommentar, das hieße sozusagen sowas wie von Peitschenhieben geplagt oder sowas. Ich habe es jetzt nicht mehr genau da. Also es scheint ihnen schon nicht so gut zu gehen.
Ja, genau. Also das Zombie-Bild erhärtet sich. Und ebenfalls die Jünger bereitwillig schieben das Boot raus, wahrscheinlich, ja. Und dann geht's aber weiter, ne? Alle wollen ihn dann anrühren und dann, und wenn ihn die unreinen Geister sahen, fielen sie vor ihm nieder und schrien, du bist Gottes Sohn. Also, der unreine Geist ist ja in einer Person, deswegen gehe ich mal davon aus, dass die Person Geist inklusive Person fällt nieder.
Ja.
Ja. Jetzt, das heißt, ich weiß nicht, vielleicht sind sie noch gar nicht auf dem Wasser.
Nee.
Und quasi prallen die jetzt ab, wie an so einem Schutzschild. Ja.
Weiß ich nicht.
Deppern da dran und es gonkt alles und sie fallen von ihnen nieder und sie sagen, ach du Scheiße, das ist ja Gott.
Sind wir mal wieder bei so einem schönen Thema, das wir schon mal hatten. Dämonen und unreine Geister. Erstmal würde ich sagen, nicht alle, die hier irgendwie geplagt sind und Krankheiten haben, sind dämonisch besessen. Und an dem Wort unreiner Geist wird noch was anderes klar. Jesus hat ja jetzt, haben wir uns angeguckt, jemanden, der unrein war, körperlich geheilt. Aber damit gibt Jesus sich nicht zufrieden, sondern Jesus heilt auch Leute, die geistig unrein sind, ja, beziehungsweise geistlich, wie man das auch immer haben will. Ist ja die Frage, ob jetzt geistig, ne, psychisch krank, dasselbe ist wie geistlich krank, dämonisch besessen. In jedem Fall wendet sich Jesus auch den Leuten zu, die halt auch so ausgeschlossen sind von Gemeinschaft mit Gott und Menschen, indem er halt auch diese Geister vertreibt.
Korrekt.
Aber das macht er ja gar nicht so. In diesem Sinne, hier steht gar nicht, dass Jesus die Geister austreibt.
Genau, denn sie fallen also quasi vor ihnen nieder. Ne? So haben wir, ich sag mal jetzt eine Zahl, wir haben 1000 Menschen und 500 von denen fallen nieder, die anderen kommen gar nicht durch, ja, und schreien alle, das ist ja Gottes Sohn, das ist ja der Gottes Sohn, der Christus. Und das ist ja gar nicht der Plan von Jesus, dass das jetzt alle rauskriegen. Deswegen ist er ja auch schon immer wieder mal versucht ja noch ein bisschen länger am Leben zu bleiben. Das haben wir am Anfang gesagt. Er braucht jetzt noch 10 Kapitel Zeit.
Er versucht,
und wenn die jetzt hier weitermachen.
Klingt schon ein bisschen übel.
Ja, so ist
ja, hier sehen wir mal wieder klassisch, wie Jesus versucht, noch ein bisschen am Leben zu bleiben.
Genau. Gott sagt, Digga, du sollst jetzt noch nicht abkratzen. Und Jesus sagt, alles klar, kriege ich hin. Und deswegen bedroht er sie hart.
Ja.
dass sie ihn nicht offenbar machen. Mhm. Und hart, ja. Also wenn mich jemand hart bedroht, dann schreit er mich halt komplett an. Und also wirklich, also ja, das ist halt einfach, er brüllt halt einmal immer die Männer, haltet's Maul. So, darf man das so sagen? Ja, ich sag mal,
wir wissen ja nicht, wie Jesus das gesagt hat, aber wenn Jesus aus Brandenburg gekommen wäre und mit 12 Jahren schon 6 Flaschen Bier getrunken hätte, dann würde er sagen, haltet die Fresse.
Richtig. Und das meint er dann auch in aller Liebe, natürlich.
Ja, genau. Auch Brandenburger können schließlich Liebe ausdrücken.
Richtig.
Was ich nochmal interessant fand, war, ich habe das in einem Kommentar gelesen in der Wuppertaler Studienbibel, die gerne belächelt wird, aber auch ein paar schlaue Sachen sagt, so ein Hinweis, dass die Sache mit diesen unreinen Geistern hier ja nicht irgendwo passiert, sondern die tauchen halt jetzt auf bei Jesus, ja. Man weiß ja nicht, ob die irgendwie generell irgendwie krass drauf sind, die Leute, die so besessen sind, ob man das denen immer anmerkt, aber sobald die halt auf Jesus treffen, sobald sie ihn sehen, ja, fallen sie nieder und schreien, du bist Gottes Sohn. Also das ist, die haben halt irgendwie so die Linie vertreten. Diese ganze Dämonengeschichte hängt letztlich an der Christologie, also wer Jesus ist, ja. Wenn du halt in Jesus Gott hast, dann siehst du auch die Gegenseite, sozusagen das Böse, das Widergöttliche, das, was nicht Gott ist, diese besitzenden Dämonen sozusagen, die tauchen halt dann auf anhand von Christus. Und deswegen ist für uns Christen halt schon gut auch zu sehen, so Beschreibung von unreinen Geistern. Böses gibt es. Ja, wir können nicht einfach so tun, als ob die gute Botschaft von Gott heißt, allen geht's gut, ja. Und wer heute noch Angst hat und Probleme hat, das ist Bullshit, Pech gehabt, hast du falsch verstanden, ist doch schon alles super. So. Sondern an der Begegnung mit Jesus wird schon klar, dass es was Böses gibt. Aber unser Blick soll auch nicht da hängen bleiben, ja. Wir sollen nicht an Dämonen glauben, so in dem Sinne, wie wir an Jesus glauben sollen. Wir sollen nicht uns auf diesen Dämonenkult irgendwie die ganze Zeit beziehen, sondern wir sollen drauf gucken, wie Jesus ist und was er tut und wie er damit umgeht. Und das finde ich hilfreich. Ja, nicht mal jetzt die Frage nach, gibt's das oder gibt's das nicht im Vordergrund zu stellen. Ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall Böses und es gibt auf jeden Fall irgendwie auch Böses, das, wenn man das mal so betrachtet, tatsächlich geschieht in der Welt, wo man so denkt, krass, das können doch Menschen sich nicht freiwillig ausgedacht haben, so zu handeln. Ja, letztens habe ich gelesen von einer Familie, die, ne, war irgendwie in den Nachrichten, so eine koreanische Familie, die nach Deutschland gezogen ist, die dann einen Dämon in einem Familienmitglied gesehen haben und dann so lange auf sie eingeprügelt haben und versucht haben, den Dämon auszutreiben, bis die Frau gestorben ist. Da fragt man sich doch auch mal ehrlich, wo war der Dämon? Auf welcher Seite? Ja, war der in dieser Frau? Oder war der bei den Leuten, die sie zu Tode geprügelt haben, obwohl sie sie liebten? Also es gibt so dunkle und böse Sachen, aber das Wichtige ist, finde ich, nicht auf diese bösen Sachen zu gucken und depressiver Mensch zu werden, sondern zu gucken auf Jesus und wie er damit umgeht und wie er das besiegt.
Jeder, der Martin Luther kennt, und wir sind ja jetzt im Lutherjahr.
Ah, herrlich, endlich mal wieder. Luther gesagt, schön.
Luther. Ja, jeder, der Luther kennt, der kennt ja auch diese Geschichte, wo er da in der Wartburg quasi ja die Bibel übersetzt hat. Und da gibt es ja diesen Tintenfleck, den gibt es ja tatsächlich in der Wartburg da auf seinem Zimmer. Und da ist ja, weiß gar nicht, ob das Luther mal gesagt hat oder ob das wieder so eine Geschichte ist. Aber Luther, der dann sagte, würdige dem Teufel nur eines strengen Blickes. Und ne, der hat halt irgendwann mal den Teufel gesehen, der war halt nicht so richtig begeistert von der Übersetzung und dann hat der Luther, smart wie er ist, den Teufel ein Tintenfass an die Birne geschmissen. Bam!
Ja, weil das Wort, geil, das Tintenwort vernichtet ihn.
Richtig, das Wort in Konzentrat, ja, und dann sagt halt der Luther dazu, ey, du kannst schon den Teufel wahrnehmen, das ist auch schon sinnvoll, aber ja, das ist halt nicht der Typ, auf den du dich fokussieren sollst, ja, und wie es halt gerade Lukas auch beschrieben hat. Es geht immer um den Fokus.
Ja.
Ja, es geht nicht darum, Sachen auszublenden und keine Ahnung zu haben, sondern es geht um den Fokus. Und der Fokus ist der Herr. So wie beim Pumpen der Fokus die Wiederholungen sind. Oder beim Joggen der Fokus das Ziel. Ja? Oder im Abitur der Fokus ist das, darf man das so sagen, das Zeugnis? Man lernt ja nicht für die Schule, sondern fürs Leben.
Ja, Bullshit.
Ja, also der Fokus ist halt wichtig und klar heißt es aber auch zwangsläufig, dass man alles andere um sich herum wahrnehmen muss, sonst fliegt man ja hart auf die Fresse.
Ja.
So.
Genau.
Damit bin ich fertig.
So ist es, Simon. Genau, für weitere Informationen zum Thema Reformation können wir an der Stelle mal gut auf den Podcast unserer Freunde Malte und Knut verweisen. Die machen unter dem Namen Tischgespräche, findet man bei Facebook auch unter dem Namen Tischgespräche, einen Podcast zu Themen der Reformation. Und sie behandeln regelmäßig eine Frage, die gestellt wird. Von daher, wenn ihr eine Frage habt zum Thema Reformation, schreibt es denen doch mal gerne auf die Facebook-Seite und hört ihren Podcast an. Das lohnt sich auf jeden Fall, die beiden sind sehr schlau.
Ja, zwei ausgewachsene Theologen, kann man sagen.
Ja, kann man auf jeden Fall sagen.
Gut, ihnen zuzuhören, ja. Kann man echt sagen. Ja,
ja, so ist es. So, Simon, was machen wir jetzt? Wir haben den Text einmal durchschritten. Man nennt sowas ja normalerweise irgendwie in der Theologie so locker mal lapidar summarische Erzählung. Ja, da wird einfach alles mal so als Summe zusammengefasst, was Jesus mal so kurz getan hat. Aber ich glaube, da steckt doch einiges mehr drin, wie wir jetzt gesehen haben. Nochmal einiges mehr darüber, in was für eine Situation Jesus tatsächlich ist und wie die Leute damit umgehen, dass es ihnen erstmal vor allem irgendwie darum geht, die Heilung einzukassieren und vielleicht noch gar nicht so sehr um die Botschaft von Jesus. Das sollten wir weiterverfolgen und genauer nochmal gucken, wann sagt Jesus was und wann geht es nur um Taten. Und bis dahin schauen wir uns nächste Woche mal die Berufung der 12 Jünger an. Da steckt sicherlich auch nochmal einiges drin. Das klingt erstmal ein bisschen trocken, aber wir versprechen euch, da werden einige Glocken läuten. Und genau, das wäre das.
Ja, Leute, und ihr habt ja bis hierhin quasi durchgehalten und deswegen wieder die Erinnerung. Wir erzählen es euch gerne, weil wir euch ja mögen. Schreibt uns Kommentare. Ja? Habt die quasi jetzt, wenn du auf unserer Seite bist, kannst du draufklicken, einen Kommentar schreiben. Oder ihr gibt's ja, uns gibt's ja auch auf Twitter, uns gibt's auch auf Facebook. Ich gucke tatsächlich ohne Scheiß jeden Tag auf Facebook rein. Ja? Ich fühle mich ein bisschen einsam auf Facebook manchmal. Vielleicht leistet ihr mir ja Gesellschaft. Wer weiß. Ja, es wäre großartig, wir lesen das. Und ich gebe reumütig zu, ich habe nicht so hundertprozentig im maximalen Tempo bisher geantwortet. Aber ich freue mich trotzdem und Lukas freut sich und wir reden drüber. Und genau. E-Mails könnt ihr jetzt auch schreiben. Ihr könnt uns auch, wenn ihr uns persönlich mal trefft, auch sagen, was ihr wollt und so weiter. Es ist alles möglich. Alles ist möglich, Lukas.
Einige von euch sind schon dabei und schreiben uns fleißig und das ist total cool. Danke für euer Feedback und für die Unterstützung, auch für kritische Hinweise. Was uns auf jeden Fall noch helfen würde, wäre, wenn ihr noch häufiger mal auf den Teilen-Button klickt, wenn ihr dafür sorgt, dass die Leute aus eurem Freundeskreis, aus dem Netzwerk, aus eurem Hauskreis, aus euren anderen Kreisen, wie auch immer, eure Eltern, deine Mutter,
eure Chefs
und so weiter und so fort, wenn die das einfach mal mitkriegen, dass es diesen Podcast gibt, denn es ist überraschend, wem das gefällt. Ja, es gibt die unterschiedlichsten Leute, die Bock drauf haben, mal reinzuhören. Gebt ihnen die Möglichkeit und wir freuen uns, wenn ihr dafür sorgt, indem ihr auf Teilen klickt, indem ihr uns auf iTunes 5 Sterne gibt. Es gibt viele Möglichkeiten. Ihr seid kreativ. Wir freuen uns einfach, wenn ihr uns auf diese Weise unterstützt.
Ja, und wenn du hier an dieser Ausmoderation, Abmoderation immer noch dabei bist, dann bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen.
Bleib bärtig!